Liebe Zuhörer unseres Radios, im vierten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt geht es um das hohe priesterliche Gebet Jesu. So wird Johannes 17, das 17. Kapitel des Evangelisten Johannes genannt. Es ist ein Abschiedsgebet, ein Testament, das Vermächtnis unseres Herrn Jesus Christus. Man kann dieses nur verstehen, wenn man es vor dem Hintergrund des jüdischen Versöhnungstages betrachtet. Es ist der höchste Festtag beim Judentum, der Yom Kippur-Tag. Der hohe Priester betritt einmal im Jahr das Allerheiligste, spricht den Namen Yahweh aus, den er sonst nicht in den Mund nimmt und auch nicht nehmen darf, und bringt dann für sich selbst Opfer dar. Er heiligt sich selbst, er entsühnt sich, damit er in das Allerheiligste eintreten darf. Und er erwirkt Heiligkeit für die Seinen. Dass es dabei trotz aller Abgrenzung der Welt gegenüber letztlich um das Heil aller, um das Leben der Welt im Ganzen geht, ist auch offensichtlich. Also wenn er für die Seinen betet. Das hohe priesterliche Gebet Jesu ist Vollzug des Versöhnungstages, schreibt der Papst, das gleichsam für immer zugängliche Versöhnungsfest Gottes mit den Menschen. An dieser Stelle drängt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem hohen priesterlichen Gebet Jesu und der Eucharistie auf, also der Heiligen Messe. Es gibt Versuche, dieses Gebet als eine Art von eucharistischem Hochgebet auszulegen, es sozusagen als johannäische Fassung des Sakraments des Altares darzustellen. Das hängt damit zusammen, dass Johannes einen eigentlichen Einsetzungsbericht, wie ihn die Synoptiker haben, nicht uns überliefert. An die Stelle des Abendmahls ist bei ihm die Fußwaschung getreten, was ja auch einen sehr tiefen Sinn gibt, weil nämlich dann Fußwaschung und Abendmahl sich gegenseitig auslegen und zueinander gehören. Das heißt, man kann nicht Eucharistie feiern, ohne zugleich den Dienst der Fußwaschung am nächsten zu vollziehen. Das ist wichtig, weil der Dienst vor Gott und der Dienst am Nächsten eine Einheit bilden. Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen. Es kann also nicht sein, dass man, ich sage es ein bisschen salopp, einen auf fromm macht, in der Kirche sich jetzt recht andächtig gibt und in der Welt draußen das alles abstreift. Es besteht ein tieferer Zusammenhang, sagt der Papst, und es als dieses Abschiedsgebet, als eucharistisches Gebet zu verstehen, ist verkehrt. In Jesu Reden mit dem Vater wird das Ritual des Versöhnungstages in Gebet umgewandelt. Hier wird jene Kulterneuerung konkret, auf welche die Tempelreinigung und Jesu deute Worte für dieses Ereignis abzielten. Die Tieropfer sind vorbei. An ihre Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysia Logikae Opfer in der Weise des Wortes nannten und was Paulus ganz ähnlich als Logikae Latreia, als wortgeformten, vernunftmäßigen Kult bezeichnet, Römer 12,1. Jetzt kommen dann so dichte Sätze vom Papst, man muss eigentlich bei jedem ein bisschen innehalten und das nachklingen lassen, um zu verstehen, was er damit sagen möchte. Freilich, dieses Wort, also es ist ein Wortkult, Sacrificium Laudis, ein Opfer des Lobes, das in die Stelle der Opfer der Tiere tritt, ist nicht bloßes Wort. Es ist zuallererst nicht nur Menschenrede, sondern Wort dessen, der das Wort ist. Damit ist Jesus Christus gemeint. Er ist das Wort des Vaters. Und so alle Menschenworte in den inneren Dialog Gottes, in seine Vernunft und seine Liebe hineinzieht. Es ist aber deshalb noch einmal mehr als Wort, weil dieses ewige Wort gesagt hat, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Das Wort ist Fleisch und mehr als das, es ist hingegebener Leib, vergossenes Blut. Also dann sozusagen jetzt doch wieder ein materielles Opfer, nicht nur ein Wort, also ein Gedanke, aber es ist jetzt personalisiert worden, es ist nicht etwas. Ein Stier, eine Taube, etwas, was ich opfere, sondern Christus bringt sich selber dar, seinen Leib, sein Blut. Und deshalb heißt es ja auch, dass wir uns selber darbringen sollen in der Feier der Eucharistie, und zwar in unserer konkreten, leibhaften Existenz, so wie wir sind, nicht nur rein gedanklich. Mit der Einsetzung der Eucharistie wandelt Jesus sein Getötetwerden in Wort um, in die Radikalität seiner Liebe, die sich bis in den Tod hineingibt. So wird er selber Tempel. Insofern das hohe priesterliche Gebet Vollzugsform der Selbsthingabe Jesu ist, stellt es den neuen Kult dar und ist von innen her mit der Eucharistie verbunden. Bevor wir uns den Einzelthemen des hohen priesterlichen Gebetes zuwenden, muss aber noch ein weiterer alttestamentlicher Bezug genannt werden, den ebenfalls André Fourier herausgearbeitet hat. Er zeigt, dass die spirituelle Vertiefung und Erneuerung der Idee des Priestertums, die uns in Johannes 17 begegnet, in den jesajanischen Gottesknechtsliedern, besonders in Jesaja 53, schon vollzogen ist. Der Gottesknecht, der die Schuld aller auf sich laden lässt, der sein Leben als Sühnopfer hingibt, der die Sünde der vielen trägt, tut in alledem den Dienst des hohen Priesters. Er erfüllt die Figur des Priestertums von innen her. Er ist Priester und Opfer zugleich und erwirkt so Versöhnung. Die Gottesknechtslieder nehmen damit den ganzen Weg der Vertiefung der Idee des Priestertums und des Kultes auf, wie es in der prophetischen Tradition beschritten worden war. Wenn sich in Johannes 17 auch kein direkter Anklang an die Gottesknechtslieder findet, so ist die Vision von Jesaja doch grundlegend für das neue Verständnis von Priestertum und Kult, das sich im ganzen Johannesevangelium und besonders im hohepriesterlichen Gebet darstellt. Sichtbar ist uns der Zusammenhang im Kapitel über die Fußwaschung begegnet. Deutlich greifbar ist er auch in der Rede vom guten Hirten, das ist nämlich Johannes 10, in der Jesus 5-mal von diesem Hirten sagt, dass es ein Leben für die Schafe gibt. Er nimmt damit somit deutlich das Gottesknechtslied Jesaja 53,10 auf. In der Neuheit der Gestalt Jesu Christi, sichtbar im äußeren Bruch mit dem Tempel und seinen Opfern, ist doch die tiefste, innerste Einheit mit der Heilsgeschichte des alten Bundes gewahrt. Wenn wir an die Gestalt des fürbittenden Mose denken, der Gott sein Leben für die Rettung Israels anbietet, dann wird noch einmal diese Einheit sichtbar, die zu zeigen ein wesentliches Anliegen des Johannesevangeliums darstellt. Dann die vier großen Themen des Gebets, also der zweite Abschnitt. Aus dem großen Reichtum von Johannes 17 möchte ich nun vier Hauptthemen herausgreifen, in denen wesentliche Aspekte dieses großen Textes und damit der johannäischen Botschaft überhaupt erscheinen. Da ist zunächst Vers 3. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das Thema Leben, Zoe im Griechischen, das sich im Prolog, also im ersten Teil, im Vorwort des Johannesevangeliums und von dort an durch das ganze Evangelium hindurchzieht, erscheint notwendigerweise auch in der neuen Liturgie der Versöhnung, die sich im hohen priesterlichen Gebet vollzieht. Die These von Rudolf Schnackenburg und anderen, dass es sich bei diesem Vers um eine später hinzugefügte Glosse handle, weil das Wort Leben hernach in Johannes 17 nicht mehr vorkommt, entspringt für mich jener akademischen Logik, welche die Kompositionsform eines modernen Gelehrtentextes zum Maßstab der so ganz anderen Weise zu reden und zu denken macht, die wir im Johannesevangelium finden. Das sind natürlich unglaubliche Sätze. Also er kritisiert bei Schnackenburg, das hat er schon bei der Fußwaschung getan, dass er eine akademische Logik, eine Denkform eines modernen Gelehrtentextes als Maßstab macht für das Johannesevangelium und das sei grundverkehrt. Ewiges Leben ist eben nicht, wie der moderne Leser unmittelbar denkt, das Leben, das nach dem Tod kommt, während das Leben jetzt eben vergänglich ist und nicht ewiges Leben wäre. Ewiges Leben ist das Leben selbst, das eigentliche Leben, das auch in dieser Zeit gelebt werden kann und dann durch den physischen Tod nicht mehr angefochten wird. Darum geht es. Und damit wird es jetzt natürlich hochinteressant. Jetzt schon das Leben, das wirkliche Leben zu ergreifen, das durch nichts und niemand mehr zerstört werden kann. Man spricht ja von einer präsentischen Eschatologie bei Johannes. Das heißt, dass das Heil ist jetzt schon da. Jetzt schon beginnt die Ewigkeit, das ewige Leben. Durch den physischen Tod hindurch, klar, dann kann es dann in dieser Endlichkeitsform bei Gott nicht mehr angefochten. Aber es will jetzt schon beginnen, das ewige Leben, das Leben der Freundschaft, der Liebe, des Lichtes mit Gott. Es ist also nicht einfach etwas, was in der fernen Zukunft liegt, sondern jetzt schon beginnen will. Das ist doch eine starke Botschaft. Es segne, heile und beschütze sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und freue mich, wenn wir morgen wieder miteinander ins Gespräch treten können an dieser Stelle.